Dankeschön. Super. Ich freue mich, heute hier zu sein, ein paar bekannte Gesichter zu sehen, die Ehrenburg sehe ich dort hinten. Schön. Super. Ja, danke auch für das Vertrauen, dass ich heute hier sein darf mit meiner Frau und unserem Baby, was da drin ist. Wir freuen uns wirklich sehr. Durch Holger Seibel kam der Kontakt, der ist euch ja auch bekannt, hat ja auch schon einige Male hier gepredigt oder auch verwandtschaftsmäßig. Genau. Ja, danke für das Vertrauen, danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf diese Predigt und ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht nach dem Wort Gottes, denn Gott ist hier, Jesus ist hier und ich glaube, wenn er da ist, möchte er auch zu uns reden. Danke dir, Jakob, auch für die ganze Organisation. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ich möchte noch am Anfang kurz beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Jesus heute zeigst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Kurz zu meiner Person. Also ich bin Viktor Dreier, bin Pastor in der Move Church, bin mit Sabrina seit über 4 Jahren verheiratet und ja, Gott hatte uns so das aufs Herz gelegt, nachdem wir den Campus in Gießen gestartet haben und gegründet haben. Nach 2 Jahren war das so klar von Gott, dass wir wieder zurückkommen sollen nach Wiesbaden. Wir haben es noch nicht ganz verstanden, warum, aber Gott hat es so in unser Herz gesprochen und das haben wir natürlich mit der Leiterschaft besprochen. Es gibt auch einen guten Nachfolger dort in Gießen und Gott wirkt dort und segnet es und das ist super. Aber Gott hatte uns das irgendwie so aufs Herz gelegt und dann auch mir vor allem wieder zurück nach Wiesbaden in die Move Church zu gehen, aber dann nicht mit einer Vollzeitstelle, die ich davor hatte, sondern nur mit 50%. Und mit den anderen 50% hatte Gott uns das so aufs Herz gelegt, dass ich mich selbstständig mache und im Rahmen meiner Selbstständigkeit 2-mal im Monat in anderen Kirchen predige, Coachings mache, Seminare gebe und so weiter. Und deswegen bin ich heute hier. Deswegen darf ich heute hier predigen. Wie gesagt, bin da sehr, sehr dankbar. Und ja, bin auch dankbar. Vielleicht gibt es ja auch 1-2 Leute, die Gott dafür bewegt, einfach ab und an mal für Sabrina und für mich zu beten. Ich darf auch in Deutschland rumreisen, predigen. Und wenn das Wort Gottes gepredigt wird, ist es gut, wenn Leute auch dahinter stehen und dafür beten. Genau. Am Ende des Gottesdienstes, falls dir die Predigt gefallen hat, ich habe da noch ein paar CDs, wir sind gerade so ein bisschen im Umzug von mir, die ich vor ein paar Jahren auch in der Move Church gepredigt habe, die würde ich dir einfach schenken. Komm einfach, ich glaube, dort hinten werde ich sein, dann gebe ich dir Predigt-CDs. Die gab es noch damals, vielleicht gibt es die heute noch bei dir zu Hause, dass du es dir anhören kannst. Also sehr, sehr gerne. Dann kommen sie zu guten Leuten und werden dann nicht weggeschmissen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du in dem Grundschulalter warst. Bei mir ist es schon sehr, sehr lange her, bei dir vielleicht auch. Aber ich erinnere mich, dass ich so als 7-8-jähriger Viktor, ich hatte eine gute Vorstellungskraft. Ich habe gute Fantasien gehabt und besonders kurz bevor ich schlafen gegangen bin, so kurz vorm Einschlafen, hatte ich besonders über eine Szene nachgedacht und immer wieder nachgedacht als 7- oder 8-jähriger Junge. Und das war nämlich folgende Szene, ich möchte dich da mal mit hineinnehmen. Wenn ich nach Hause gefahren bin, von der Schule, von der Grundschule nach Hause, musste ich auch immer so einen Berg herunterfahren. Und ich musste darüber nachdenken, kurz vorm Schlafen gehen, dass ich den Berg herunterfahre mit dem Fahrrad und ein Auto kommt mir entgegen. Aber was mache ich? Ich weiche dem Auto nicht links oder rechts aus, sondern ich springe mit meinem Fahrrad über das Auto, mache ein Salto und komme dann wieder auf. Ja. Und du denkst dir so, Viktor, okay, was hast du für eine Vorstellungskraft? Warum denkst du über solche Sachen nach? Es sind eben die wichtigen Dinge, über die man nachdenkt, bevor man schlafen geht, oder? Aber ich muss dir noch eine Sache zum Kontext sagen, damit du mich nicht für verrückt erklärst. Der kleine 7-8-jährige Viktor, der war damals verliebt. Und er, und eigentlich ging es gar nicht so sehr um diesen Stunt über das Auto und so weiter, sondern in dieser Szene, denkt er darüber nach, dass ein junges Mädchen aus seiner Schule auch mit dabei ist an diesem Ort, wo das passiert. Und es ging mir darum, dass dieses Mädchen diesen Stunt sieht und dann sagt, boah, Victor, du bist ja toll. Und genau das empfindet, was ich für sie empfunden habe. Und nein, dieses Mädchen ist nicht meine Frau. Aber ich bin jetzt dankbar, dass Sabrina meine Frau ist. Aber darum ging es mir. Es ging mir darum, von Bedeutung für diese eine Person damals zu sein. Denn ich wollte ein Held sein. Ich wollte ihr Held sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass wir etwas von Gott hineingelegt bekommen haben, um Helden zu sein, um Heldinnen zu sein. Das Leben hat mehr zu bieten als Ausbildung, Studium, 40 Jahre zu arbeiten, in die Rente zu gehen und dann irgendwann mal zu sterben. Das Leben hat mehr zu geben. Das Leben hat mehr Sinn. Wir wollen Helden sein. Und ich habe mal in einem Kinderlexikon nachgeguckt, was so ein Held ist. Ein Held oder eine Heldin ist jemand, der etwas Besonderes getan hat. Er hat großen Mut und opfert sich auf. Ich glaube, wir alle wollen Helden werden. Aber was braucht es, damit Helden geboren werden? Was braucht es, damit Helden geschmiedet werden? Es braucht eine Krise. Es braucht ein Problem. Es braucht eine große Herausforderung. Denn du brauchst keine Helden, du brauchst keine Heldinnen, wenn es keine Krise gibt. Und jetzt auf einmal wollen doch nicht mehr alle Helden werden, oder? Ich muss nicht viel über Krisen reden. Ich meine, wir leben im Jahr 2024. Was in den letzten Jahren durch Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Nahost-Konflikt und so weiter. Wir leben in sehr, sehr krassen, herausfordernden Zeiten. Aber mir geht es weniger um die Krisen so global, sondern es geht mir vor allem um unser persönliches Leben. Wie können wir diese Krisen überwinden? Wie können wir zum Helden werden? Und ich möchte mit uns in eine Bibelgeschichte hineingehen aus dem Alten Testament, wo ich sag mal so, einer der größten Heldengeschichten, die es im Alten Testament gibt. Und auch die Leute, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, auch die kennen häufig diese Bibelgeschichte. Und es kann nur die eine Bibelgeschichte sein, nämlich es ist die Geschichte von David und Goliath. Richtig, sehr gut. Ich habe hier einige Leute, die im Kindergottesdienst aufgepasst haben. Jawohl. Und die Bibel lesen. Super. David gegen Goliath. Kurz zum Kontext. Das Volk Israel steht den Philistern gegenüber in einem Tal. Und da ist so ein Krieger, der Philister Goliath, 3 Meter, Terminator, hat noch nie in seinem Leben einen Kampf verloren. Und er verhöhnt das Volk Gottes, er verhöhnt Israel, er verhöhnt Gott. Und 40 Tage schreit er rum und provoziert die Leute und lästert. Und keiner von dem Volk Israel traut sich gegen ihn zu kämpfen. Denn damals gab es so dieses Prinzip, einer kämpft stellvertretend für sein Volk und mit dem Sieg des einen hat das ganze Volk gewonnen. Das ist definitiv besser, als wenn alle gegeneinander kämpfen. Und auf jeden Fall hat sich aber niemand getraut, gegen Goliath zu kämpfen, auch nicht der König Saul. Und der David, der Teenager, hat das dann mitbekommen, weil er da zufällig an der Schlacht war, um seinen Brüdern etwas Proviant zu geben. Und er sagt, hier, ich kämpfe gegen den und Gott wird einen Sieg durch mich vollbringen. Gesagt, getan, David gewinnt gegen Goliath und ein Held ist geboren. Der David, über den man heute noch spricht, der dann auch später König wurde. Also wir haben hier in der Bibelgeschichte, glaube ich, ganz, ganz viele Antworten, wie wir zu Helden werden können, wie wir Krisen überwinden können, wie wir Herausforderungen überwinden können. Und ich möchte dir heute wirklich einen Schlüssel an die Hand geben, wie du die Bibel mit Jesus auslegst, wie du die Bibel wirklich verstehst, wie du das, was du in der Bibel liest, wirklich richtig interpretierst. Und du bekommst heute 2 Jahre Bad Gandersheim und 4 Jahre theologisches Seminar Erzhausen, also 6 Jahre Bibelstudium, bekommst du heute so in 40 Minuten. Gut, dass du heute hier bist. oder online oder wo auch immer. Und da oben, jawohl, schön, dass ihr da seid. Sehr gut. Und jetzt bitte sag nicht, ja, Viktor, die Bibelgeschichte David gegen Goliath habe ich 100-mal schon gelesen, gehört. In der Kinderstunde habe ich die selbst schon mal den Kindern erzählt. Da gibt es nichts mehr, was ich lernen kann. So gut, dass wir Gott haben und den Heiligen Geist, der uns immer wieder neue Dinge beibringt aus seinem Wort. Und deswegen sei einfach mal gespannt, öffne dein Herz, empfange das, was Gott für dich hat. Ich habe hier so einen Flipchart, danke fürs Aufstellen. Und ich möchte dir eine Zeichnung geben, die mein Leben verändert hat. Und gerade im Hinblick darauf, wie ich die Bibel auch als Christ wirklich lesen kann. Wie ich die Bibel richtig interpretieren kann. Das jetzt. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Manche Leute denken, die Bibel ist wie so ein Strich, wie so alles ist auf einer Ebene. Hier ist 1. Mose, hier ist Psalmen, Jesaja, Matthäus, Römer, Offenbarung. Und so viele Christen denken, alles in der Bibel ist gleich wichtig. Alles ist auf einer Linie, alles ist gleich wichtig. Ich bin heute hier aus Wiesbaden gekommen, um dir zu sagen, nein, das stimmt nicht. Und vielleicht hast du auch so ein paar Notizen, die du da machen kannst oder ein Foto oder so. Das hat mein Leben verändert und ich glaube und bete, dass es auch dein Leben verändert, okay? Vielleicht hilft es dann auch mal, so einen Satz aufzuschreiben. Aber fühl dich frei. Also manche Leute denken, alles in der Bibel ist gleich wichtig. Und ich sage dir heute, um den Spannungsbogen noch weiter aufrechtzuhalten, nein, ist es nicht. Die Bibel ist Gottes Wort, aber nicht alles ist gleich wichtig. In der Bibel, oh, mich freut es, dass ihr mich so fragend anschaut, das ist so, Viktor, was erzählst du da? Bist du überhaupt Pastor? In der Bibel ist alles wichtig und Gottes Wort ist es, aber nicht alles ist gleich wichtig. Denn wenn du die Bibel richtig auslegen möchtest, musst du erkennen, dass in der Bibel eine fortlaufende Offenbarung vorhanden ist, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Amen. Und jetzt, oh, danke, Viktor, endlich löst es auf. Denn in der Bibel erkennst du eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Christus hat. Alles aus dem Alten Testament weist auf Christus und die Grundlage von dem Neuen Testament ist das, wer Christus ist und das, was Christus vollbracht hat durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung. Und genauso sieht die Bibel sich selbst. So interpretiert die Bibel sich selbst. Nämlich, die Bibelstelle habe ich jetzt nicht, aber in Hebräer 1, Vers 1 und 2 heißt es doch, Gott sprach zu den Vätern, zu den Vorvätern sprach er durch die Propheten. Jetzt aber, in den letzten Tagen, sprach er zu uns durch seinen Sohn. Die Propheten sind gut, die Prophetinnen sind gut und wunderbar, aber der Sohn ist besser. Der Sohn ist größer. Der Sohn ist herrlicher. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, schau Christus an, denn dort in Christus siehst du die Offenbarung Gottes, wer er ist, am deutlichsten. Deswegen, die Offenbarung Gottes am deutlichsten siehst du in Christus. Und wenn du diese Zeichnung dir merken kannst für deinen Kopf und vor allem für dein Herz, dann hast du schon den größten Schlüssel, wie du die Bibel auslegen kannst. Sehr gut, einige zücken die Fotos. Warte, nein, Spaß. Und genau so hat ja auch Jesus die Bibel verstanden. Genau so hat Jesus das Wort Gottes verstanden. Denn er sagt in Johannes 5, Vers 38, er spricht zu religiösen Juden, die ihn töten wollen. Und was spricht Jesus zu diesen Juden? Johannes 5, Vers 38, Gottes Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Eine Folie weiter. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ich meine, Jesus spricht zu der religiösen Elite, er spricht zu den Juden und einige Leute dort, die dort standen, kannten zum Teil die 5 Bücher Mose auswendig, manche kannten wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig. Aber stell dir mal vor, Jesus redet mit Leuten, die sich Tag und Nacht mit dem Alten Testament beschäftigt haben. Die das wirklich auswendig kannten zum Teil. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt das Wort Gottes nicht in euch wohnen und ihr glaubt Mose nicht. Jetzt weißt du vielleicht auch, warum die Leute Jesus töten wollten, oder? Und die denken sich so, wer bist du, dass du sagen kannst, dass wir Mose nicht glauben? Das ist doch unfassbar. Was für eine Provokation. Aber Jesus sagt es ganz klar. Warum? Denn die Bibel enthält eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus selbst hat. Das Alte Testament weist auf Christus. Das Alte Testament kannst du ohne das Neue Testament nicht verstehen, aber das Neue Testament kannst du nicht ohne das Alte Testament verstehen. Aber das Zentrum, der Mittelpunkt, der Schlüssel für die gesamte Bibel ist in Christus. Amen. Es ist in Christus. Also was passiert, wenn wir das, was Christus vollbracht hat am Kreuz und durch die Auferstehung, wenn wir das herausnehmen aus der Bibel? Was bleibt übrig? Es bleibt nichts mehr übrig. Es bleibt nichts mehr übrig. Deswegen müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein mit anderen Weltreligionen, die sagen, ja, Jesus ist ein guter Mensch, ein Rabbi, ein guter Philosoph, ein Prophet. Aber die Weltreligionen außerhalb des Christentums nehmen das Kreuz und die Auferstehung raus. Und dann hast du nichts mehr in der Bibel. Alles geht verloren. Wobei, eine Sache bleibt doch übrig, wenn wir das Kreuz und die Auferstehung rausnehmen aus der Bibel. Es ist nämlich pure Gesetzlichkeit. Wenn wir Jesus herausnehmen aus der Bibel, dann und diesen Fokus von ihm als den Mittelpunkt der ganzen Schrift, des ganzen Universums rausnehmen, dann geht es in letzter Linie um uns. Ich bin im Mittelpunkt meines Lebens. Ich bin der Mittelpunkt. Es kommt auf mich an. Es hängt alles von mir ab. Es ist mein Tun und mein Leisten. Wenn ich das Kreuz und die Auferstehung herausnehme, dann geht es um mich. Nicht mehr Christus ist im Mittelpunkt meines Lebens, sondern ich selbst. Ich weiß nicht, ob du, also ich mag gerne so Serien oder Filme zu schauen, wo es so Superhelden gibt. Ich weiß nicht, gibt es hier auch Leute, die sowas gerne schauen? So, jawohl, jawohl, genau, traut euch ruhig. Ich mag solche Filme mit Superman, mit Spider-Man, mit diesen Helden und Heldinnen, die im letzten Moment die Welt vor dem Untergang retten und die Liebe ihres Lebens auch retten. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es bei mir so, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, vielleicht weil ich auch so eine große Vorstellungskraft habe, aber irgendwie, wenn ich diese Filme schaue, identifiziere ich mich automatisch mit dem Helden der Geschichte. Es ist irgendwie so bei mir drin. Ich identifiziere mich mit dem Held der Geschichte, nicht mit dem Loser der Geschichte, sondern mit dem Helden. Und irgendwie, wenn ich so eine Serie geschaut habe oder so einen Film, fühle ich mich irgendwie so ein bisschen so, oh, Brust raus, hier komme ich, Welt, ich habe die Lösung, ich bin jetzt hier. Und irgendwie fühle ich mich so. Und ich glaube, das ist genau diese Brille, die wir manchmal aufsetzen, wenn wir die Bibel lesen. Das ist die Brille, die eigentlich hier in dieser Welt vorherrscht. Es kommt auf dich an, deine Leistung, deine Ausbildung, was du kannst, wen du kennst und so weiter. Du bist der Herr deines eigenen Lebens, mach und sonst was, weil du bist der Mittelpunkt. Du bist die Nabelschnur, du bist es. Und manchmal können wir nicht nur Filme schauen und diese Brille auf uns aufsetzen und denken, wir sind im Mittelpunkt, wir sind der Held in der Geschichte, sondern manchmal haben wir diese Brille noch auf, wenn wir die Bibel lesen. Und mit derselben Brille, wie ich über Superman schaue und denke, ich bin jetzt der Held, gehe ich in die Geschichte von David gegen Goliath und ich denke, ich bin David in der Geschichte. Ich muss David sein in der Geschichte. Ich muss wie David vertrauen. Ich muss wie David mutig sein. Ich muss wie David das Wort Gottes kennen. Ich muss wie David voranschreiten, weil durch mich kommt der Sieg. Auf einmal wird es hier ganz ruhig in der Gemeinde. Und wir haben dieselbe Brille auf und denken, ich bin David in meinem Leben. Ich bin David in meiner Familie. Ich bin David auf meinem Arbeitsplatz. Ich muss David, Davide sein in meiner Gemeinde. Denn durch mich kommt der Sieg. Und in dem Moment, wo wir das sagen und glauben, haben wir das Kreuz und die Auferstehung herausgenommen aus der Bibel. Ich weiß, wir würden das niemals so sagen. Aber unbewusst können wir manchmal so leben, als ob wir denken, dass wir die Helden in der Geschichte sind. Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel. Deswegen muss doch das Evangelium dort in der Geschichte von David gegen Goliath irgendwo verborgen sein, oder? Lasst uns mal anstatt David einfach mal Jesus einsetzen. David, ich habe jetzt ein paar Folien, David kämpfte stellvertretend für sein Volk. Jesus kämpfte stellvertretend für sein Volk. Das passt doch, oder? David wurde ein Kapitel davor in 1. Samuel 16 zum König gesalbt. Jesus ist der gesalbte König. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Jesus wurde auch von seinen Brüdern verachtet. David kämpfte ohne Rüstung. Jesus kämpfte ohne Rüstung. David kämpfte gegen den Feind. Jesus kämpfte gegen den Feind. David, mit Davids Sieg war der Feind besiegt. Mit Jesu Sieg war der Feind besiegt. Stopp erstmal hier. Kann man das so einsetzen? Gibt es da eine Parallele oder ist das jetzt hier Ihre Lehre? Das passt doch, oder? Das könnte man so sagen. Ja, Victor, das hört sich doch, interessant. Ich dachte, es geht immer bei David gegen Goliath um mich, um was ich tun muss. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Wenn das jetzt, ich bin jetzt nicht so der große Künstler, ihr merkt es schon, aber wenn das jetzt David ist, ja, der David hat so ungefähr 1000 vor Christus gelebt und ich glaube wirklich, dass vor über 3000 Jahren wirklich dieser Kampf da war, David gegen Goliath und David gewonnen hat. Aber David, weil in der Bibel ist, da gibt es eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat, alles aus dem Alten Testament weist auf Christus, David zeigt mit seiner Person und mit seinem Handeln, zeigt er auf jemanden Größeren, nämlich auf Jesus Christus. David ist eigentlich nur der Schatten für die Wirklichkeit und die Realität, die sich in Christus erfüllt. Was meine ich denn jetzt damit? Guck mal, ich stehe jetzt hier und vielleicht, wenn wir draußen, ist ja schönes Wetter und hier gibt es so einen Schatten von mir durch das Licht. Und du kannst dich nach dem Gottesdienst neben mich stellen und dann stehst du neben mir, du siehst meinen Schatten, du siehst deinen Schatten. Du kannst sagen, okay, Victor ist vielleicht so groß, dick, dünn und so weiter. Aber weißt du was? Ich bin nicht der Schatten. Der Schatten ist der Schatten. Ich bin die Realität. Was bedeutet das? Jesus Christus ist so wunderbar, so herrlich, so einzigartig, so großartig, dass seine Präsenz 1000 Jahre nachdem David gelebt hat, kommt Jesus auf die Erde, aber weil Jesus so herrlich und wunderbar ist, wird ein Schatten von ihm in das Alte Testament 1000 Jahre vor ihm und noch weiter vor ihm in das Alte Testament geworfen. Wenn der Schatten herrlich ist, wie viel herrlicher ist die Realität? Wenn David ein Bild ist für Christus, wie viel größer muss Christus sein? Wenn der Schatten schon herrlich ist, wie viel herrlicher ist Christus? Amen. Okay, denn die Bibel enthält eine fortlaufende Offenbarung, die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. Und deswegen, Jesus ist ja größer als David, oder? Deswegen müssen die guten Eigenschaften, die in David vorhanden sind, noch viel, viel größer in Jesus Christus sein. Denn Jesus ist die wahre Erfüllung von dem, was David gelebt und getan hat. Und deswegen füllen wir nicht einfach anstatt David Jesus ein, sondern etwas anderes. Nämlich hier, mit David kämpfte stellvertretend für sein Volk, Jesus kämpfte stellvertretend für die gesamte Menschheit. Siehst du, dass Jesus größer ist? Siehst du die Steigerung? David wurde zum König gesalbt. Jesus ist von Geburt an König, der Sohn Gottes, der Messias, Gott selbst. Jesus ist größer als David. Deswegen kommen die Weisen aus dem Morgenland, ich meine, bald feiern wir ja wieder Weihnachten, die kommen ja zum König Herodes und die fragen nicht, wo ist das Baby, was irgendwann mal König wird, sondern sie fragen, wo ist der neugeborene König? Mit seiner Geburt ist Jesus schon König. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. David wurde von seinen Brüdern verachtet. Ja, Jesus wurde auch von seinen Brüdern verachtet und dem Volk Israel und den Römern. Und er musste sogar am Kreuz sterben. Also das Gute, was in David vorhanden war, muss noch viel, viel größer in Jesus sein. Aber das Negative, was David erlebt hat, muss auch viel, viel größer sein, was Jesus erlebt. Denn David ist der Schatten, die Wirklichkeit des Christus. Das heißt, das Böse, was David angetan wurde, muss in Christus noch viel, viel mehr musste ihm das angetan werden. Schatten und Realität. Eins weiter, David kämpfte ohne Rüstung. Ja, Jesus kämpfte ohne Rüstung, aber er kämpfte, und das ist die Steigerung, er kämpfte als das Lamm Gottes. Ohne Rüstung und ohne Schutz. David kämpfte gegen den Feind, Jesus kämpfte gegen den Feind, gegen die Hölle, die Sünde, den Tod und den Teufel. Und mit Davids Sieg war der Feind besiegt. Mit Jesu Sieg am Kreuz wurde der Feind, der Teufel, ein für alle Mal besiegt. Es ist vollbracht. Amen. 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 Es ist vollbracht. Wenn du die Bibelgeschichte von David gegen Goliath eigentlich so in einem Satz zusammenfassen möchtest, wäre es ungefähr so: Einer kämpft stellvertretend für sein Volk und mit seinem Sieg hat das gesamte Volk gewonnen. Das hört sich doch nach dem Evangelium an, oder? Das ist das Evangelium. Und wir denken manchmal, wir müssen der David in der Geschichte sein. Was muss ich tun? Was muss ich tun, damit der Sieg Gottes in mein Leben hineinkommt? Und dabei vergessen wir, dass nicht wir David in der Geschichte sind, nicht wir Davide in der Geschichte sind, sondern Christus ist der Sohn Davids, die Erfüllung, die sich dann 1000 Jahre nach David wirklich erfüllt hat, dass Christus den Sieg vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Euch, irgendwie werde ich durch die Predigt werde ich richtig glücklich gerade. Also ich freue mich so, dass, oh, danke Jesus. Weil weißt du, wir würden es niemals sagen, aber manchmal leben wir so, dass wir denken, dass wir der David in unserer Geschichte sein müssen. Denn alles kommt auf mich an und ich trage die Sorgen dieser Welt auf meiner Schulter. Denn wenn ich keine Lösung habe, dann kommt der Sieg nicht in mein Leben. Das würden wir vielleicht nie so sagen, aber manchmal leben wir so. Dort, wo wir mit so viel Sorgen zu kämpfen haben, so viele Gedanken haben und so weiter. Das ist manchmal so ein Anzeichen dafür, dass wir denken, dass wir der Held in der Geschichte sein müssen. Weißt du, wer ich in der Geschichte bin von David gegen Goliath? Ich gehöre zur Armee Israels. Und als ob ich gegen Goliath kämpfen würde. Guck dir den Goliath an, ich mache mir in die Hosen wegen Goliath. Aber dann auf einmal erkennen wir, dass da ein junger Mann zum Goliath tritt und wir uns so denken, wie kann er jemals gewinnen? Guck dir den an, guck, wie schmächtig er ist. Aber durch ihn kommt der Sieg in unser ganzes Leben. Und genau das ist der Punkt. Wir sind nicht der David in der Geschichte, wir gehören zur ängstlichen Armee Israels. Aber der entscheidende Punkt ist, Durch Davids Sieg hat das ganze Volk gewonnen. Mit dem Sieg von Jesus Christus, wenn du Ja sagst zu ihm für das, was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, als er für unsere Schuld gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Wenn wir Ja dazu sagen, Jesus sei mein Retter und mein Herr, vergib mir meine Schuld, dann sind wir Teil und haben Teil an dem Sieg, den er vollbracht hat. Und es war nicht der Sieg, den wir vollbracht haben, den, wo es auf uns ankam, sondern es kam auf Christus an. Lass mich noch einen Schritt weitergehen. Selbst die Leute in der Armee von Israel, die noch über David gedacht haben, was sie wollten und sagten schon, oh nein, jetzt wird der Philister gewinnen und jetzt ist der, die Hoffnung ist, jetzt stirbt sie wirklich voll und ganz aus. Selbst diese Leute, Kämpfer, Soldaten, die sich danach gefühlt haben oder schon das Schlimmste befürchtet haben, dass sie wieder versklavt sind unter den Philistern. Selbst diese Soldaten, als David gesiegt hat und selbst als sie es noch nicht glaubten, selbst als sie noch gehumpelt sind, selbst als sie noch immer innerlich verzweifelt waren, mit Davids Sieg waren sie Sieger, selbst wenn sie sich nicht danach fühlten. Wenn wir Ja gesagt haben zu Jesus Christus, wenn Jesus Christus unser Herr und Retter ist, dann sind wir Sieger, selbst wenn wir noch unter Krankheit leiden. Selbst wenn wir unter Depressionen noch leiden, die Wahrheit des Wortes Gottes ist, dass ich Anteil habe an den Sieg, den Christus vollbracht hat. Selbst wenn meine Gefühle sagen, das stimmt alles nicht, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Wenn ich Ja gesagt habe zu Christus, habe ich eine neue Identität, ein neues Bewusstsein und mit den Augen des Glaubens sehe ich, dass Christus es vollbracht hat und ich durch ihn Sieger bin, selbst wenn ich mich nicht danach fühle. Das nennt die Bibel Glaube. Denn der Glaube bedeutet, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Es ist nämlich nicht im Sichtbaren, sondern es ist im Unsichtbaren. Ja, Victor, ich habe doch hier die ganzen Probleme, ich habe doch hier die Schwierigkeiten, ich weiß doch nicht, wie es weitergeht. Okay, richtig, aber das ist das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Aber im Reich Gottes geht es weniger darum, mit den natürlichen Augen zu sehen, sondern mit den Augen des Herzens, mit den Augen des Glaubens. Denn der Glaube ist nicht etwas, wo wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Und der Glaube sieht Dinge, die im Natürlichen noch nicht sichtbar sind. Deswegen heißt es Glaube. Deswegen glauben wir, dass wir Sieger sind durch Christus, selbst wenn es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir noch gar nicht wie Sieger aussehen. Aber die Wahrheit ist, ich bin Sieger durch Christus. Trotz meiner Fehler bin ich Sieger in Christus. Trotz meiner finanziellen Engpässe kann ich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber schau doch dein Leben an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich verleugne nicht, dass es gerade schwierig ist. Ich verleugne nicht, dass es gerade herausfordernd ist. Aber der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil der Sieg durch Christus vollbracht ist, bin ich Sieger, selbst wenn ich es jetzt noch nicht sehe oder fühle. Ich weiß, ich habe eine ganz einfache Message über Jesus. Es ist nichts Neues, was ich sage, aber es ist die Kraft des Evangeliums, die wir jeden Tag als Christ brauchen. Es ist nicht nur die Message, nicht nur die Botschaft am Anfang des christlichen Glaubens. Glaub an Christus, glaub an das Kreuz und die Auferstehung. Und dann, wenn du weiter wächst im Glauben, dann brauchst du das Kreuz nicht mehr. Sondern je mehr du glaubst an Christus, desto tiefer wird die Wahrheit des Evangeliums in dein Herz, in dein Denken hineinkommen, dass du durch Christus Sieger bist, weil er der Sieger ist, nicht weil wir gut sind. Nicht, weil der Sieg von uns herkommt. Deswegen, wir als Christen, wir leben und kämpfen nie für den Sieg, sondern wir kämpfen vom Sieg. Weil wir als Christen, wir kämpfen nicht, damit wir den Sieg erringen, sondern wir kämpfen von der Position, weil wir Sieger sind. Ist vielleicht nur ein kleiner Satzteil, den man ändert, aber der entscheidet zwischen Tag und Nacht. Kommt der Sieg durch mich? Oder lebe ich im Sieg durch Christus und lebe aufgrund seines Sieges und lebe mit dieser Mentalität und mit dieser neuen Identität, mit den Augen des Glaubens, selbst wenn ich den Sieg noch nicht in meinem Leben im Natürlichen sehe? Kämpfe ich für den Sieg oder vom Sieg? Das ist die Botschaft des Evangeliums. Denn in Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wer ist der Held? Wer ist der Retter? Wer ist der Sieger? Es ist Christus. Und dann heißt es in 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also Jesus ist der Sieger. Aber wenn du glaubst, bist du auch Sieger. Nicht, weil du an irgendetwas glaubst, sondern an Christus glaubst, der Sieger ist. Deswegen haben wir Anteil an dem Sieg, den Christus vollbracht hat. Und deswegen kann auch Paulus in Römer 8, Vers 37 sagen: Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Weil manche Leute haben die Vorstellung, das christliche Leben, man geht vom Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, keine Probleme, keine Schwierigkeiten, man schwebt die ganze Zeit auf Wolke 7 und so weiter. Und Paulus sagt: Aber dennoch, mitten im Leid triumphiere ich durch den, der mich geliebt hat. Und jetzt sagst du vielleicht: Ja, Paulus, aber du kennst nicht mein Leben. Dieses Aber dennoch kann ich nicht sagen. Und dann würde Paulus wahrscheinlich sagen: Hey, du kennst mein Leben vielleicht nicht. Denn ich wurde verfolgt um Christi willen. Ich habe Schiffbrüche erlebt. Ich wurde gesteinigt. Ich wurde umgebracht, bin von den Toten auferstanden. Und weißt du was? Ich wurde sogar einen Kopf kürzer gemacht, weil ich an Christus glaube. Ich habe den Märtyrertod erlebt. Aber weißt du was? Aber dennoch, mitten im Leid triumphiere ich. Aber Paulus, jetzt wirst du aber stolz, jetzt reicht's aber. Aber das ist der Punkt. Er sagt: Aber dennoch, mitten im Leid triumphiere ich, nicht weil ich gut bin, nicht weil ich gute Erkenntnis habe, sondern durch Christus, der mich so sehr geliebt hat. Also Paulus zeigt auch auf, selbst in schwierigen Momenten, selbst in Herausforderungen, in Umständen, Probleme, wo man nicht weiter weiß, wenn die Kraft des Evangeliums in unserem Herzen und in unserem Denken ist, können wir selbst in diesen Momenten sagen: Aber dennoch, mitten im Leid triumphiere ich durch Christus, der mich so sehr geliebt hat. Ah, warte mal, dann ist der Schlüssel für meinen Triumph darin zu sehen, dass ich an Christus glaube und verstehe, wie sehr er mich liebt. Richtig. Denn Jesus ist der Held. Jesus ist der Retter. Nicht wir. Es ist Christus und Christus allein. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, egal was in deinem Leben passiert, das ist die Wahrheit. Wir sind Sieger in und durch Christus. Und dieser eine Satz hat mir geholfen und den möchte ich dir ans Herz legen, auch vielleicht für dein Leben. Das, was in 1. Samuel 17, Vers 47 steht, das, was David sagt gegenüber von Goliath. Und er sagt: Denn des Herrn ist der Kampf. Oder eine andere Übersetzung: Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. David steht gegenüber von Goliath und David sagt: Der Kampf gehört dem Herrn. Warte mal, David, du stehst doch jetzt gegenüber von Goliath. Und David sagt: Der Kampf gehört dem Herrn. Ja, David, aber du hast doch die Steinschleuder in der Hand. Der Kampf gehört dem Herrn. Aber warte mal, wenn der Kampf dem Herrn gehört, dann gehört er ja nicht mir. Okay, irgendwie weiß ich auch nicht. Aber für mich, also er steht doch vor Goliath und er sagt: Der Kampf gehört nicht mir, der gehört dem Herrn. Und wenn wir diese Einstellung, diesen Satz einfach mal einprägen, uns aufschreiben, wenn da eine Herausforderung ist, wenn da wieder eine Frage ist: Der Kampf gehört dem Herrn.
Und das, was David nicht wusste, ist das, was wir wissen, dass 1000 Jahre nach David Christus auf die Erde kommt und nicht nur der Kampf dem Herrn gehört, sondern der Sieg gehört dem Herrn, weil Christus gesagt hat, es ist vollbracht. Ich weiß, das muss ein bisschen in unser Herz fallen. Es ist die Kraft des Evangeliums. Der Sieg gehört dem Herrn. Und das ist das, was ich für dich auf dem Herzen hatte, für euch als Gemeinde. Der Sieg gehört dem Herrn. Der Sieg gehört dem Herrn. Der Sieg ist schon vollbracht durch Christus. Denn nicht wir sind der Held in der Geschichte, sondern Christus ist der Held. Ich war schon ein paar Mal auf der Insel Langeoog. Das ist eine Nordseeinsel und da war ich auch so mit einem Sportscamp und da bin ich Katamaran gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht und so weiter. Katamaran ist irgendwie so ein Segelboot oder sowas. Und wir sind da mit einer Gruppe, wir wollen Katamaran fahren und der Captain meinte so, ja, Victor, geh du doch mal fahr du doch mal hier mit dem Katamaran. Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung und da fährt man auch nicht so mit so einem Steuerrad, sondern man muss hinten sitzen und irgendwie so einen Hebel nach links oder nach rechts drücken oder ziehen. Und der Captain meinte so zu mir, ja Victor, fahr doch mal geradeaus. Und ich meine, ich bin dort auf dem Katamaran, vor mir, hinter mir, links und rechts ist nur Wasser zu sehen. Und dann war es für mich ziemlich schwierig, geradeaus zu fahren. Und deswegen meinte ich so, ja, wie soll ich denn geradeaus fahren? Er meinte, Victor, siehst du da den Wasserturm dort hinten am Horizont oder den Lichtturm oder wie das auch heißt? Steuer auf den einfach zu und wir kommen an. Und gesagt, getan, das habe ich geschafft und deswegen bin ich heute hier. Weil sonst würdet ihr lesen, ein Pastor aus der Move Church ist immer noch auf Langeoog, immer noch dort und kann nicht geradeaus fahren. Aber ich habe es geschafft. Und auf jeden Fall war das so, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es ein paar Stunden später war oder ein paar Tage später, aber Gott hat etwas in mein Herz gesprochen, was sich so eingebrannt hat in mein Herzen, dass ich bete und glaube und hoffe, dass die Kraft des Heiligen Geistes das auch einprägt in deinem Herz. Und dass du diesen Satz mitnimmst aus der ganzen Predigt. Nämlich Gott hat zu mir gesprochen, Victor, in deinem Leben brauchst du auch eine Konstante. Du brauchst auch einen Fixpunkt in deinem Leben. Und diese Begegnung mit dem Katamaran und geradeausfahren und Leuchtturm war mir noch so in den Gedanken. Dann war es für mich klar, ja stimmt, ich brauche einen Fixpunkt. Ich brauchte wie beim Katamaranfahren, brauchte ich diesen Leuchtturm. Und Gott sprach in mein Herz, Victor, du brauchst in deinem Leben einen Fixpunkt, du brauchst in deinem Leben eine Konstante. Und die Konstante, der Fixpunkt in deinem Leben, ist nicht deine Liebe, Victor, zu mir, sondern meine Liebe zu dir. Die Konstante, liebe Brücke, in deinem Leben, darf nie deine Liebe zu Jesus sein, sondern die Konstante und der Fixpunkt in deinem Leben muss immer seine Liebe zu dir sein. Denn wenn wir denken, dass es auf uns immer ankommt und ich muss auf mich schauen, dann verfallen wir ganz schnell in diesen Aspekt, dass wir denken, dass wir wieder der Held in unserer Geschichte sein müssen. Aber nicht wir sind die Helden, sondern Jesus ist der Held. Auch wenn es uns niemand in der Kinderstunde erzählt hat, bei David gegen Goliath. Aber es ist Christus, der Held ist. Denn ich habe so viele Christen leider schon getroffen, die mit so vielen Fragen unterwegs sind und die hören sich so fromm an, die hören sich so gut an, aber die können so teuflisch sein. Nämlich Fragen wie, habe ich genug getan? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug geglaubt? Was habe ich wieder falsch gemacht? Warum wurde ich jetzt wieder verletzt? Was ist jetzt mit meinem Leben? Warum ich und ich und ich? Und diese Fragen hören sich im ersten Moment so richtig an, aber der rote Faden in diesen ganzen Fragen bin ich selbst. Es dreht sich nur die ganze Zeit um mich. Habe ich genug getan? Habe ich genug geglaubt? Warum ist mir das passiert? Was ist jetzt wieder los? Und es dreht sich nur die ganze Zeit um mich. Aber in meiner Bibel steht, dass wir auf Christus sehen sollen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und indem wir auf Christus sehen, die Konstante, den Fixpunkt unseres Lebens, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weil Christus der Held in unserer Geschichte ist und nicht wir selbst. Denn wenn wir so sehr auf uns selbst schauen, dann kann es sehr gut sein, dass wir anfangen, stolz zu werden, weil wir besser sind als andere. Ich weiß es mehr. Ich bin hier der Held. Ich werde stolz auf der einen Seite, weil ich auf mich selbst schaue. Ich werde selbstgerecht. Oder auf der anderen Seite werde ich zum Opfer. Aber es sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich auf mich schaue. Entweder stolz, weil ich besser bin als die anderen, oder ich werde ein Opfer und habe eine Opfermentalität. Weil warum hat die Person mir das angetan? Und man hängt schon 10 Jahre an dieser Verletzung fest, weil man nicht vergeben kann, weil man ja das Opfer ist, weil es ja um mich geht. Aber ich glaube, Gott möchte uns frei machen. Gott möchte uns frei machen. Und wie setzt Gott uns frei von uns selbst? Indem wir auf Christus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Held in unserer Geschichte und nicht wir selbst. Und ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Kraft. Danke, dass du hier bist. Und Jesus, wir kommen zu dir, weil wir sagen, Herr, du bist der Held. Du bist der Sieger. Nicht wir sind die Helden, sondern du bist es, Jesus. Und Jesus, ich bete, Heiliger Geist, öffne uns die Augen des Herzens, damit wir Jesus sehen. Damit wir Jesus sehen, dass er der Held ist, dass er der Sieger ist und dass wir durch ihn, durch den Glauben an ihn Anteil bekommen haben, an den Sieg, den er vollbracht hat. Und das bete ich für jeden Einzelnen von uns. Das bete ich für die Brücke Gemeinde, Herr. Heiliger Geist, das, was du gerade tust, verstärke es in unserem Herzen. Verstärke es in unserem Denken. Verstärke es im Namen Jesu. Ich bete wirklich, dass die Kraft Gottes dich einfach erfüllt in Jesu Namen. Ich spreche aus im Namen Jesu, dass jede Kette der Selbstverdammnis, dass die jetzt gebrochen ist durch die Kraft Gottes. Denn nach Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die mit Christus verbunden sind. Sei freigesetzt von Verdammnis, sei freigesetzt im Namen Jesu Christi mit diesen Fragen, warum ich, warum ich, warum ich. Sei freigesetzt von dieser Opfermentalität, wo du mehr auf dich selbst als auf Christus schaust im Namen Jesu. Im Namen Jesu sei freigesetzt zu lieben, sei freigesetzt zu vergeben, sei freigesetzt in Jesu mächtigen Namen, indem du auf Christus siehst, den Anfänger und Vollender des Glaubens, indem du auf Christus siehst, dass er der Held ist, auch in deiner Geschichte, im Namen Jesu. Sei freigesetzt von diesen Ängsten und Angstblockaden, von diesen Sorgen, die dich nicht einschlafen lassen, die dich in der Nacht grübeln lassen, im Namen Jesu, sei freigesetzt. Ich bete, dass das Licht Gottes hineinkommt in diese Situation, in diese Dunkelheit und ich spreche Freiheit aus für die Kinder Gottes. Freiheit für die Kinder Gottes. Freiheit für die Kinder Gottes mit geöffneten Augen des Herzens, Christus zu sehen und das, was er vollbracht hat am Kreuz. Ich bete, dass das Kreuz zwischen all unserem Denken, was wir, wie gut wir sind und wie wunderbar, dass das Kreuz dazwischen kommt. Mit Heilung, mit Befreiung in Jesu Namen, dass da eine neue Fruchtbarkeit in unser Leben hineinkommt, weil wir Christus sehen, weil wir verankert sind in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit in Jesu Namen. Und da ist im Namen Jesu auch jeder Richtgeist wirklich zerbrochen, jede Verurteilung, jedes Ich bin besser als andere im Namen Jesu, das soll gebrochen sein im Namen Jesu, in Jesu Namen. Sei frei zu lieben, sei frei zu vergeben, sei frei loszulassen und die Sorgen in die Hand Gottes zu geben, weil nicht wir der Held in unserer Geschichte sind, sondern Jesus. Sei freigesetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Heiliger Geist, das, was du tust, und das ist unser Gebet, verstärke es in unserem Herzen, verstärke es, verstärke es, verstärke es, verstärke es im Namen Jesu, verstärke es. Und genauso wie manchmal so ein Rohr verstopft sein kann, wie so unterm Waschbecken so ein Siphonrohr, möchte Gott uns freisetzen durch seine Liebe, durch das Feuer des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, spreche ich einfach aus, Rohr frei durch die Kraft Gottes. Rohr frei in unserem Denken, Rohr frei in unserem Herzen. Sei freigesetzt im Namen Jesu von jeder Kette der Depression in Jesu Namen. In Jesu Namen. Sei freigesetzt im Namen Jesu. Heiliger Geist, komm stärker, komm mit deiner Liebe, komm mit deinem Feuer in Jesu Namen. Rohr frei durch die Kraft Gottes, dich wieder ganz neu zu sehen, wahrzunehmen, zu spüren. Sei freigesetzt mit einer neuen Liebe für Christus. Diese erste Liebe in Jesu Namen, weil du Christus siehst. Danke, Jesus. Halleluja, danke Jesus. Verstärke das Gute, was du gerade tust. Verstärke es, Jesus. Wir brauchen dich, wir sind so abhängig von dir. Komm, Herr, zieh uns hinein in diese Liebe Gottes. Zieh uns hinein in Jesu Namen. Ora kisabakas. Mehr, Jesus, mehr, Heiliger Geist. Stärker in Jesu Namen. In Jesu Namen. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns unsere Augen schließen. Niemand schaut nach links oder nach rechts. Wenn du heute hier bist und sagst, Victor, ich kenne diesen Jesus nicht. Jesus ist noch nicht mein Retter. Jesus ist noch nicht derjenige, der meine Schuld vergeben hat. Da möchte ich dir sagen, Jesus hat alles für dich gegeben. Er ist für deine Schuld gestorben. Er ist auferstanden von den Toten, damit wir zurückkommen können zu unserem himmlischen Vater, damit uns vergeben werden kann, damit der Friede Gottes in unser Leben hineinkommt. Und während alle ihre Augen geschlossen haben, niemand nach links oder nach rechts schaut, möchte ich dir diese Einladung aussprechen, jetzt Ja zu sagen zu dem Herrn und Retter, nämlich Christus. Heb kurz deine Hand, damit ich weiß, wer heute Ja sagt zu Christus, wer heute Ja sagt und sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, ihr dürft eure Hände herunternehmen. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen und dieses Gebet wird dich mit dem himmlischen Vater verbinden, weil Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist, um uns zu vergeben. Deswegen lasst uns das gemeinsam aussprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden, reinige mich von jeder Schuld, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind, du bist mein Retter und mein Held. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns Gott preisen und ihn anbeten. Danke, Jesus.